Wir schauen jetzt weiter nach Halle, denn während der harten Lockdown-Zeiten wurde viel geklatscht in Halle und auch in ganz deutschen Wohnzimmern. Und zwar gab es einen bizarren Ausdruck von Solidarität mit den in Anführungsstrichen Helden und HeldInnen des Alltags. So weit, so gut, doch Menschen, die in der Pflegebranche arbeiten, wird das Leben durch niedrige Löhne, Schichtarbeit und prekäre Anstellungen weiterhin schwer gemacht. Daran wird auch der Pflegepakt der Bundesregierung wahrscheinlich wenig ändern. In Halle fand derweil die Güteverhandlung eines Pflegers vor dem Arbeitsgericht statt. Der betroffene Pfleger war Mitte März erkrankt, was bei einem positiven Corona-Schnelltest während der Arbeitszeit bestätigt wurde. Durch einen weiteren, jedoch unsachgemäß durchgeführten Schnelltest seitens einer Mitarbeiterin sollte seine Glaubwürdigkeit in Frage gestellt werden. Einen Tag später erhielt er die Kündigung. Im Studio mit mir ist jetzt Jay von der FAU Halle, die sich in der Arbeitskonfliktgruppe der Gewerkschaft für den Betroffenen engagiert. Hallo Jay.
Hallo.
Hallo Jay. Während der Corona-Pandemie wurden Menschen, die in der Pflegebranche arbeiten, als Helden und Heldinnen des Alltags in den Fokus gerückt. Ihre Arbeit sei in Anführungsstrichen systemrelevant. Durch den engen Kontakt sind Menschen im Einzelhandel besonders gefährdet, sich mit Covid-19 zu infizieren. Wie sahen denn die Arbeitsbedingungen während Corona aus für Arbeitende in der Pflege?
Die sahen natürlich nicht besser aus als zuvor. Zuvor wurde ja auch schon Jahre über den Pflegenotstand diskutiert und debattiert. Es wird immer viel gesprochen, aber an den Personalschlüsseln ändert sich wenig. Das ist nicht nur in den Krankenhäusern, sondern eben auch in der ambulanten Pflege der Fall, wo wir jetzt wieder einen Fall haben, der sich eben genau jetzt auch innerhalb dieser Pandemie wieder auch mal deutlich zeigt, dass eben Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutz vor allem nicht ernst genommen werden und in der Privatwirtschaft eben der Profit davor den Arbeitsschutzmaßnahmen geht.
Und wie ist es denn jetzt generell zu dem Konflikt mit dem Pflegeunternehmen Lebensdank 2.0 in Halle gekommen?
Genau, also wir hatten schon vor ein paar Jahren mit diesem Unternehmen zu tun. Mehrere Genossinnen und Genossen von uns sind oder waren dort angestellt. Also wir haben mit diesem Unternehmen schon Erfahrung, keine guten, von der Gewerkschaftsfeindlichkeit bis hin zu, wie gesagt, den Arbeitsbedingungen, die ziemlich fraglich sind. Also in der Pflege ist ja sowieso immer viel Überforderung für die Leute, die dort arbeiten, und zeitlich ziemlich hartes Management. Und gerade jetzt in der Pandemie wäre es eben angebracht, da ein bisschen sensibler mit umzugehen. Und in diesem konkreten Fall ist es eben genau so, da wurde nicht sensibel damit umgegangen, dass der betroffene Genosse sich eben nicht gut gefühlt hat. Er hat bei der Arbeit dann selbstständig einen Corona-Test durchgeführt. Dieser war positiv, dann damit zur Fachkraft gegangen, die in seiner Schicht mitgearbeitet hat, die auch nochmal einen Test gemacht hat, um das nochmal zu überprüfen. Der war wieder positiv und das hat er dann der Pflegedienstleitung weiter vermittelt, und diese haben dann nochmal eine Fachkraft gesendet, zu der Betreuungseinrichtung geschickt, weil eben nicht geglaubt wurde, dass das jetzt tatsächlich ernsthaft ist. Sie werben auch auf ihrer Internetseite immer damit, dass in ihrer Einrichtung keine Fälle vorliegen, also zumindest unter den Patienten. Und ja, dann wurde ihm vorgeworfen, er hätte das mit Saft in irgendeiner Weise manipuliert und so weiter. Also ihm wurde das nicht geglaubt, und das ist eigentlich schon ziemlich unvorstellbar, wie man mit sowas so umgehen kann in einem Altenheim, also in einer Betreuungseinrichtung, die sich um alte Menschen kümmert. Und er hat dann tatsächlich die Anweisung bekommen, doch bitte jetzt das Abendbrot auszugeben, und hat dann mit zwei positiven Corona-Tests und einem unsachgemäß durchgeführten, also das heißt, der wurde einfach nach 5 Minuten in den Müll geschmissen, der letzte dritte Test, wurde er dann aufgefordert, weiter zu arbeiten und doch jetzt das Abendbrot auszuteilen.
Anscheinend ist es in der Einrichtung ja auch schon zuvor hinsichtlich nicht nur den Betroffenen, sondern auch anderen Personen mit nicht deutschem Hintergrund zu rassistischen Übergriffen gekommen. Gab es da irgendwelche Vorfälle, die zu erwähnen wären?
Genau, also uns wurde mehrfach berichtet von rassistischen Einstellungen nicht nur der Angestellten, sondern auch der Führungsebene. Und es gab einen Fall, den uns jetzt der Betroffene berichtet hat, der kurz vorher passiert sein muss, wo es, ja, das ist eine ganz bizarre Geschichte, da hatte eine Angestellte ihren Hund dabei und er hat den Hund gestreichelt, und dann sagte sie, sie müsse jetzt diesen Hund waschen, weil er ihn angefasst hat, und so eine Geschichten. Und es wird immer viel, glaube ich, da so im Hintergrund erzählt und gelästert, sage ich mal. obwohl die Leute, die dann von diesen Lästereien betroffen sind, eigentlich immer da sind und immer einspringen, wenn Leute krank sind oder jemand nicht kann. Also da wird wirklich das Engagement der Leute, die da wirklich was machen wollen, ja mit Füßen getreten und eben dann auch bis hin zu rassistischen Auseinandersetzungen, die diese Betroffenen da hatten.
Und beim Gang vors Arbeitsgericht ist es ja üblich, sich zunächst in einer Güteverhandlung zu treffen und dann auch gegebenenfalls einen Vergleich auszuhandeln. Wie verlief denn diese Güteverhandlung vor Gericht, die jetzt am 2.7. stattfand?
Genau, also erstmal ist es bei uns ja immer so, wir versuchen natürlich immer außergerichtlich erstmal uns zu einigen. In dem Fall war das nicht möglich, weil er hat den positiven Corona-Test nachgewiesen und einen Tag später, also die müssen am gleichen Tag die Kündigung versendet haben. Einen Tag später hatte er die Kündigung dann, während er sich in häuslicher Quarantäne befand. Deswegen hatten wir jetzt keine Wahl und mussten dann sofort Kündigungsschutzklage einreichen, weil eben die Kündigung nicht wirksam war. Und die Güteverhandlung, die lief dann so, wir hatten angezweifelt, dass er in der Probezeit gekündigt sein kann, weil er eben nicht mehr in der Probezeit war. Das hatte die Gegenseite auch vollumfänglich akzeptiert. Also da konnten sie natürlich einfach aufgrund des Datums nichts sagen. Dennoch fing die gegnerische Anwältin dann an, ja, unhaltbare Sachen von so persönliche Angriffe gegen ihn, also wie schlecht er gearbeitet hätte und was er alles falsch gemacht hat und dass er sowieso sich noch nie richtig krank gemeldet hätte. Also ganz verrückte Anschuldigungen kamen dann da hervor, die aber alle für uns nicht sicherlich und haltbar sind. Und er arbeitet seit über 4 Jahren in dem Unternehmen, hat über 4 Arbeitsverträge seither gehabt. Also ich glaube, das zeugt nicht davon, dass er schlecht arbeitet oder sie ihm da irgendwas vorwerfen können, sondern ganz im Gegenteil, eigentlich hatten sie immer ein Vertrauensverhältnis in Anführungsstrichen. Und das wird jetzt natürlich dann in Frage gestellt.
Und in eurer Pressemitteilung berichtet ihr zudem davon, dass die Anwältin des Pflegedienstes die Gewerkschaftseigenschaft der FAU Halle sowie deren Rechte, ihre Mitglieder gerichtlich zu vertreten, in Frage stellt. Außerdem gab es ja auch schon eine Vorgeschichte 2018, als das Vorgängerunternehmen des Pflegedienstes versuchte, öffentliche Kritik auch seitens der FAU Halle gerichtlich zu unterbinden. Dies ist dann aber gescheitert. Wie geht ihr als FAU Halle damit im Hinblick auf Union-Busting um?
Genau, also das war das erste Argument, was sie in der Güteverhandlung. Güteverhandlungen sind ja immer sehr, sehr schnell vorbei. Und sobald klar ist, ob man sich einigt oder nicht, will dann auch der, in dem Falle der Richter, schnell wieder weg. Und das erste Argument von der Gegenseite war dann natürlich die Vertretungsberechtigung. Sie wissen jetzt nicht, warum diese Person da sitzt. Und das ist für uns immer wieder, also wir hatten an diesem Arbeitsgericht schon mehrfach Verhandlungen. Wir haben gegen diese Anwältin schon 2 Verfahren gehabt. Also es ist eigentlich total sinnlos, sich auf diesen Nebenschauplatz hinzubegeben. Aber sie hat es trotzdem nochmal versucht. Und ja, wir versuchen dann halt natürlich immer erstmal einfach im gesetzlichen Rahmen zu sagen, naja, aber wir bewegen uns hier im Grundgesetz, im Rahmen des Grundgesetzes, dürfen Vereinigungen gründen nach Paragraph 9 des Grundgesetzes. Und es gibt auch innerhalb der Gerichtsprozessordnung diverse Paragraphen, die das bestätigen, dass das in Ordnung ist, wenn ArbeitnehmerInnen-Koalitionen Menschen vertreten. Und für uns ist das natürlich total wichtig, weil jeder Mensch sollte die Rechte, also Grundrechte wie Kündigungsschutz oder einfach Arbeitsmindeststandards auf der Arbeit einklagen können und dürfen und das auch selbst oder eben in Vertretung. Und das ist natürlich jetzt wieder von der Gegenseite ein super Einstieg, den wir nicht gern sehen und ja, wo man aber eigentlich nicht gut umgehen kann in dem Sinne, dass man ja nicht drauf eingeht, ne?
Und am 22.10. findet nun der Kammertermin vom Arbeitsgericht Halle statt. Wie wird denn nun eure weitere Strategie in diesem Fall sein?
Na, die Strategie ist erstmal, also da eine Abfindung wahrscheinlich nicht drin ist, den Annahmeverzug zumindest zu fordern. Also es gibt noch diverse Forderungen. Wir hatten ja vorhin auch schon über die rassistischen Hintergründe gesprochen. Er hat zum Beispiel mehrfach betont, dass er die ab Lohnabrechnung von März unbedingt braucht, um seine Niederlassungserlaubnis in Deutschland für seinen Asylstatus zu beantragen. Das wurde ihm nicht gewährt. Sie sind bis heute nicht in der Lage, ihm diesen Zettel zuzuschicken, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Das ist eine Forderung, die wir jetzt hoffen, eigentlich schon vor dem Kammertermin zu klären, aber wenn dann eben in diesem Kammertermin geklärt haben wollen. Und ja, zumindest halt, dass die Lohnfortzahlung für die Quarantänezeit, die wir jetzt natürlich nicht wissen, ob die bezahlt ist, weil wir eben diesen Lohnzettel nicht haben. Also genau, und dann läuft es halt eben auf die Forderung des Annahmeverzugs hinaus. Und inwieweit es da noch außergerichtliche Aktionen gibt, das wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen.
Und wenn wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen genereller betrachten, was würdest du denn sagen, was ist Betroffenen zu empfehlen, die prekär in der Pflege angestellt sind und auch beispielsweise offene Lohnansprüche oder eben Ärger mit der Führungsebene haben?
Naja, die gewerkschaftliche Perspektive gerade in der Privatwirtschaft ist natürlich ziemlich schwierig eine Anerkennung dafür zu bekommen, dass das wichtig ist. Und für uns ist es natürlich immer besser, wenn die Leute schon vorher bei uns sind. Also ganz oft ist es total nützlich, wenn man vorher, bevor die Probleme und die Sachen, die, also wo, wenn dann Rechte tatsächlich irgendwie entzogen werden, wenn man schon vorher in Kontakt ist und sich austauscht über Arbeitsbedingungen, wenn man die Belastung immer wieder thematisiert und mit Menschen darüber ins Gespräch kommt. Und das wäre natürlich von Vorteil, wenn man das in Zukunft, also wenn mehr Leute die Überforderung, die sie täglich auf Arbeit spüren, auch artikulieren und versuchen, so eine Wehrhaftigkeit dagegen zu entwickeln, also nicht sich zu viel gefallen zu lassen. Dass man dann vielleicht eben auch, wie du eben schon angesprochen hast, so eine außergerichtliche Einigung schon vorher mit den Betroffenen, vielleicht auch Chefinnen und Chefs, verhandeln kann, weil man zum Beispiel schon viele Argumente gesammelt hat, jetzt rechtliche oder auch aktivistische, um da auch eine gewisse Macht zu haben gegenüber solchen Chefinnen und Chefs.
Dann danke ich dir für deine Zeit und ich wünsche euch noch alles Gute für die kommenden Verhandlungen und die kommenden Tage.
Vielen Dank. Ich danke auch fürs Interview.